Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Lukasevangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung, Registrierung, Eintragung, war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Wir beginnen diese Predigt mit Worten, die der Erweckungsprediger Ludwig Hofacker, er lebte im 19. Jahrhundert und wirkte nur kurze Zeit, wurde auch nicht alt, aber in großem Segen in Süddeutschland, die also dieser Ludwig Hofacker in einer seiner Weihnachtspredigten gesprochen hat. Ich will euch eine Geschichte erzählen, eine sehr merkwürdige Geschichte, die merkwürdigste Geschichte, die geschehen ist seit Erschaffung der Welt. Doch ich merke aus eurer ungewöhnlichen Aufmerksamkeit, dass ihr auf eine Fabel wartet. Doch das ist nicht der Fall. Die Geschichte, die ich erzählen werde, ist wahr. Ganz wahr, eher wird Himmel und Erde vergehen, als dass etwas von der Wahrheit dieser Geschichte abgetan werden könnte. Vor 1800 Jahren ist zu Bethlehem im jüdischen Lande der Schöpfer aller Dinge von einer Jungfrau als ein armes Menschenkind geboren worden. Er wurde mit den Jahren ein Knabe, ein Jüngling, ein Mann. Er lebte als ein Gast und Fremdling auf dieser Erde. Er ging endlich hin und litt den bittersten Tod. Und das alles um unseretwillen, um uns zu erlösen. Nicht in erster Linie vom leiblichen Elend, sondern von der Herrschaft der Sünde, des Teufels, der Hölle und des Todes. Das ist unser Herr, der uns, der mich verlorenen und verdammten Sünder erkauft, gewonnen und erworben hat, nicht mit Silber oder Gold, sondern mit seinem eigenen teuren Blut, auf das ich sein eigen sei und in seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Nun, diese Worte Hofackers haben auch heute noch ihre Gültigkeit. Die Geschichte ist immer noch dieselbe, und wird auch immer dieselbe bleiben. Es ist nur die Frage, ob sie uns noch immer im Innersten ergreift und bewegt. Hoffentlich kann uns gerade an den Festtagen deutlich werden, wie sehr wir eine innere geistliche Erneuerung nötig haben, damit uns die alte Geschichte wieder ganz neu fesselt. Es ist wirklich eine merkwürdige Geschichte. Das heißt, eine Geschichte, die es würdig ist, dass man sie sich merkt und sie niemals aus dem Gedächtnis verliert, um darüber immer wieder zu staunen, froh zu werden, dankbar zu sein und Gott zu loben. Und wir wollen unser Augenmerk heute besonders auf die Aussage in Vers 7 richten, für sie, so heißt es, war kein Raum in der Herberge. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Die Zeit war erfüllt und Gott sandte seinen geliebten Sohn, in diese Welt, in diese gottlose Welt. Und es erfüllte sich das Wort aus dem Propheten Micha, Kapitel 5, sehr bekanntes Wort, das ja immer wieder in der Weihnachtszeit zitiert wird. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Damit das geschah, gab Gott es in seinem souveränen Walten, dem Kaiser Augustus, ins Herz, eine Volkszählung zwecks Steuererhebung in seinem römischen Reich durchführen zu lassen. Das ist immer wieder ein wunderbares und großartiges Thema, dass Gott in seinem Handeln in dieser Welt souverän ist. Alles geschieht nach seinem Willen. Alles hat seinen Ursprung in ihm. Alles führt er ganz alleine durch, in seinem Sohn, durch die Kraft des Heiligen Geistes, hat auch seine Werkzeuge in dieser Zeit, in erster Linie seine Gemeinde, aber dann auch völlig ungläubige Menschen, also Menschen, die völlig fern sind von Gott, wie es der Kaiser Augustus damals gewesen ist. Gott handelt souverän und gebraucht, wen er will in dieser Welt, um seine Ziele, seine göttlichen Ziele zu erreichen. Lloyd-Jones hat einmal gesagt, dass wenn jemand das begriffen hat, dass Gott in seinem Handeln völlig souverän ist, völlig unabhängig von dem, was Menschen denken, fühlen oder auch tun, und dass er alles bestimmt und er alles lenkt nach seinem Willen, dass wenn ein Mensch das begriffen hat, es geradezu eine Sünde ist, entmutigt zu sein. Da brauchen wir nicht entmutigt zu sein. Wir wissen, alles geschieht nach Plan. Alles läuft so, wie der Herr es will. Und so auch damals. Auch die Großen in dieser Welt können sich der Herrschaft Gottes nicht entziehen, auch wenn ihre Beweggründe nicht unbedingt selbstlos sind. Das war ja nun bei dem Kaiser Augustus tatsächlich nicht der Fall, dass seine Beweggründe aufrichtig waren. Es ging ihm nur um sich selbst, um seine Macht und seine Herrlichkeit. Jeder in Israel musste darum in die Heimatstadt seiner Vorfahren reisen, um sich dort registrieren zu lassen. So heißt es hier, da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Lukas berichtet das wie selbstverständlich, dass diese beiden sich aufmachten in die Stadt ihrer Vorväter nach Bethlehem. Wie ich las, gab der Vater von Pastor Wilhelm Busch, der ja auch hier einige Zeit in Wuppertal gewirkt hat, seinem Sohn auf dem Sterbebett den guten Rat mit auf den Weg: Halte dich zu den Stillen im Lande. Halte dich zu den Stillen im Lande. So nannte man damals diejenigen, die in aufrichtiger, ernsthafter Frömmigkeit ihren Weg als Gläubige gingen. Und zu diesen Stillen im Lande gehörten auch Maria und Josef. Still und willig beugten sie sich unter die bestehenden Verhältnisse im Unterschied zu den sogenannten Zeloten, die mit Gewalt die Verhältnisse ihrer Zeit verändern wollten. Wir müssen bedenken, die beiden brauchten ungefähr 5 Tage, für die ca. 170 Kilometer von Nazareth bis Bethlehem. Und das war besonders für die hochschwangere Maria ein sehr beschwerlicher Weg. Und als sie nun nach den Strapazen der Reise müde in Bethlehem ankamen, mussten sie enttäuscht feststellen, dass alle Unterkünfte überfüllt waren. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, in einen Futtertrog, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Blieb ihnen also nichts anderes übrig, als dort unterzukommen, wo man die Tiere unterbrachte. Man weiß nicht, ob es sich damals um eine Höhle gehandelt hat oder um eine Art Schuppen. Wir sprechen in der Regel von einem Stall. Man geht davon aus, dass die Krippe, in die das Neugeborene gelegt wurde, ein Futtertrog gewesen ist, dessen eine Hälfte in die Felswand der Grotte hineingehauen war und dessen andere Hälfte aus Lehm gemacht an der Felswand hing, wie dies auch heute noch in dortigen Grotten zu sehen ist. Es war damals für einen Bauern kein Problem, auf dem Boden zu übernachten, aber selbst die ärmste Mutter hatte, wie ich las, eine Wiege für das Neugeborene. Und sogar das war dem Herrn Jesus verwehrt. Und dort also, in einem Viehstall, völlig unbemerkt von den vielen Menschen, die sich dort in Bethlehem zusammendrängten, kam der König aller Könige, der Schöpfer des Universums, der Sohn Gottes, zur Welt, nicht in einem Thronsaal, sondern in einem Tierstall. Dort also geschah das größte Ereignis der Weltgeschichte, Gott geoffenbart im Fleisch. Unfassbar, ja, wenn man darüber nachdenkt. Unfassbar. Für sie war also, wie wir gehört haben, kein Platz in der Herberge, kein Raum in der Herberge. Und diese Worte beschreiben nicht nur die äußere notvolle Lage, in der sich die beiden befanden, wenn wir an die unmittelbar bevorstehende Geburt denken, sondern sie haben auch eine symbolische Bedeutung. Und darüber wollen wir jetzt ein wenig nachdenken. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf, so heißt es im Johannesevangelium. Das Volk Israel war in einer ganz speziellen Weise das Eigentum Gottes. Alle Völker sind sein Eigentum. Nichts in dieser Welt ist davon ausgeschlossen. Alles gehört Gott. Er hat es ja geschaffen. Es gehört alles ihm. Aber Israel gehörte in einer ganz speziellen Weise zu Gott. Gott hatte dieses Volk dazu erwählt, seine Heilsgeschichte in diesem Volk zu schreiben, auch im Blick auf die Segnungen für die gesamte Völkerwelt. Israel hat in dieser Berufung versagt, das wissen wir, bis in unsere Zeit hinein nur wenige glauben an den Herrn Jesus als an ihren Messias. Das wird sich dann in Zukunft noch ändern. Davon schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief. Aber es ist doch eine erschütternde Sache. Da kommt der Schöpfer aller Dinge in sein Eigentum, der also dieses Volk zu seinem Eigentum erwählt hat, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sie lehnten ihn ab. Mit der Krippe, also im Futtertrog, so schreibt Rienicker, hat ihn, nämlich den Herrn Jesus Christus, Israel, das auserwählte Volk Gottes, in Empfang genommen, einem Futtertrog. Und mit dem Kreuz hat ihm Israel den schimpflichsten Abschied gegeben. In den Herzen des jüdischen Volkes, besonders in der jüdischen Obrigkeit, hatte der Sohn Gottes keinen Raum, keinen Platz für ihn. Wie steht es da mit uns, ganz persönlich? Und auch als Gemeinde hat der Sohn Gottes Raum in und unter uns? Und diese Frage können wir beantworten, wenn wir darüber nachdenken, warum er denn damals keinen Raum im Volk Gottes hatte. Und wir wollen uns auf zwei Hauptgründe beschränken. Erstens, ihr Gottesdienst, der Gottesdienst der Menschen im Volk Israel, war äußerlich und nicht eine Herzensangelegenheit. Und zweitens, ein Haupthindernis war ihre Selbstgerechtigkeit. Der äußere Gottesdienst, worauf sie ihr Vertrauen setzten, und ihre Selbstgerechtigkeit, auf die sie ihr Vertrauen setzten. Bereits Jahrhunderte zuvor klagte Gott über sein auserwähltes Volk: Sie ehren mich mit den Lippen, aber ihre Herzen sind ferne von mir. Die Befolgung ihres äußeren Kultes war ihnen wichtig, obwohl sie innerlich Gott längst den Rücken zugekehrt hatten und sich anderen Göttern zugewandt hatten, wobei sie den Jahwe-Kult nicht ganz aufgaben. Ja. Es handelt sich also an eine Art von Synkretismus, eine Art von Vermischung zwischen dem Baalsdienst beispielsweise und dem Jahwe-Dienst. Aber das war es, was Gott ein Dorn im Auge war, dass dieses Volk sich anderen Göttern zuwandte. Es ist immer ein Zeichen schon des Gerichtes gewesen. Ja? Dann traten die Propheten auf und warnten das Volk Gottes vor dem Gericht Gottes und riefen es zur Umkehr. Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so dient ihm. Ist es aber Baal, so dient ihm. Entweder oder. Es gibt immer nur ein Entweder oder. Es gibt keine Vermischung zwischen Licht und Finsternis. Ihre Herzen sind ferne von mir. Der äußere Kult, das war es, worauf sie ihr Vertrauen setzten. Dabei spielte der Tempel für sie natürlich eine besondere Rolle. Das äußere Heiligtum war für sie die Garantie der Gegenwart Gottes, obwohl sie ihre gottlosen Wege gingen. Und so ruft Jeremia aus: Verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel. Dreimal wird es hier von Jeremia ausgerufen. Verlasst euch nicht auf diese Lügenworte. Ja? Das Äußere war für sie wichtiger als die Herzensbeziehung zu Gott und ein dementsprechender Wandel in den Wegen Gottes. Von welch einer äußeren Pracht war zur Zeit Jesu der von Herodes ausgebaute Tempel, sodass auch die Jünger davon schwärmten. Voller Stolz machten sie Jesus auf die schönen Gebäude des Tempels aufmerksam. Wir lesen das im Matthäusevangelium, Kapitel 24. Das haben wir gestern in der Andacht schon gehört. Der Herr Jesus spricht zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen wird. Nicht ein Stein auf dem anderen. So geschah es dann 70 nach Christus. Es blieb buchstäblich kein Stein auf dem anderen. Der ganze Tempel wurde zerstört, und zwar gegen den Willen des Heerführers Titus. Titus wollte das nicht. Es war ein herrlicher Prachtbau, dieser Tempel, voller Schönheit, weltbekannt. Er wollte das gar nicht, aber es geschah trotzdem. Der Herr Jesus hatte es prophezeit. Gegen den Tempel etwas zu sagen, galt für die jüdische Obrigkeit als eine unverzeihliche Sünde. Dabei waren weder Jesus noch später Stephanus oder auch Paulus gegen den Tempel, gegen dieses Gebäude, sondern vielmehr gegen die Entleerung des Tempels von allem wahren, Gott wohlgefälligen Herzensgottesdienst. Und darum heißt es dann in der Apostelgeschichte: Gott wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Oder der Herr Jesus sagt es im Blick auf die Wechsler im Tempel: Mein Haus soll ein Bethaus sein. Ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Es geht euch nur um euch selbst und nicht um die Verherrlichung Gottes, um den Glauben an ihn, um sein Wesen, um die Beziehung zu ihm. Es geht euch nur um das Äußere und nicht um euer inneres geistliches Leben und die Beziehung zu dem lebendigen Gott, der euch so sehr liebt. Hören wir einmal, was Luther zu diesem Thema der äußeren prachtvollen Gebäude zu sagen hat. Und zwar im Blick auf das Wort, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes denn Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Wer hat diese Worte gesprochen? Jakob, ja, auf seiner Flucht zu seinem Onkel Laban, seiner Flucht vor Esau, seinem Bruder, der ihm nach dem Leben trachtete. Da schreibt Luther, da siehe, dass Gottes Haus nicht heißt ein köstlich groß Gebäude, wie wir haben. Denken an die gewaltigen, beeindruckenden Dome. Gott fragt nicht danach, ob es groß gewölbt oder geweiht sei. Ja, er wohnt da und baut sich doch sein Lebtag lang kein Haus. Was gehört denn dazu, dass Gott allda wohnt? Nichts mehr, als dass Gott da sei mit seinem Wort. Wo das ist, da wohnt er gewiss. Und wieder, wo das Wort nicht ist, da wohnt er nicht. Man baue ihm ein Haus, so groß man wolle. Wo sein Wort gepredigt wird, da will er sich gewiss finden lassen. Wo aber dasselbe nicht ist, da ist sein Haus nicht. Wenn man lauter Kirchen aufeinander baute. Die Kirche hat nur Wert, wenn Gottes Wort lauter und rein darin gepredigt wird. Nun, ihr Lieben, wir sind dankbar für die schönen Räumlichkeiten, die unser Herr uns in diesem vergangenen Jahr geschenkt hat. Doch entscheidend ist es, dass in diesen Räumlichkeiten das Evangelium verkündigt wird. Dass Raum ist für Gottes Wort und Menschen sich hier versammeln, die einen Hunger haben nach Gottes Wort oder in denen Gott einen Hunger weckt durch seinen Heiligen Geist nach seinem Wort, denen es um das Wort Gottes zu tun ist, in erster Linie. Zunächst mal um nichts anderes. Alles andere ergibt sich daraus. Auch die Gemeinschaft untereinander ergibt sich aus dem Wort Gottes. Da geht es nicht um irgendwelche seelischen Beziehungen, sondern es geht um das Wort Gottes. Um das Wort vom Kreuz im Zentrum. Es geht also darum, dass sich hier Gottes Wort ausbreiten kann, Menschen sich hier versammeln, die einen Hunger danach haben. Und war denn die Herrlichkeit Gottes nicht anwesend im Stall zu Bethlehem, wo sich Maria und Josef den Raum teilen mussten mit den Tieren und dem entsprechenden Ungeziefer? War da keine Herrlichkeit Gottes im Stall zu Bethlehem? In angenehmen Räumlichkeiten, ganz zu schweigen von einem Königspalast, war kein Raum für den Sohn Gottes. Doch in diesem Viehstall offenbarte sich die Herrlichkeit Gottes im Sohn, in diesem Viehstall. Wir wollen uns also nicht blenden lassen von äußerem Prunk und von äußerer Herrlichkeit. Unsere Herrlichkeit ist die Herrlichkeit des Lammes, das am Kreuz von Golgatha für uns in den Tod gegangen ist, um uns von unseren Sünden, unserer Gottesferne zu erlösen, damit wir wieder Gemeinschaft haben mit Gott, unserem himmlischen Vater, in Christus Jesus, seinem lieben Sohn. Es war kein Raum für Jesus, in dem die Gnade Gottes erschienen ist. Der andere Hauptgrund ist der, dass die Herzen der meisten in Israel mit Selbstgerechtigkeit erfüllt waren. Also das erste war, es ging ihnen praktisch nur um den äußeren Gottesdienst. Daran hingen sie. Und das war die Garantie für sie, dass Gott gegenwärtig war. Der Tempel, den sie sehen konnten. Überhaupt immer das Sichtbare, ja. Das ist auch eine große Gefahr für uns, dass wir immer schauen auf die Erfahrungen, die wir machen, auf das Sichtbare. Wir machen wunderbare Erfahrungen, aber als Frucht des Glaubens. Und der Glaube schaut auf das Unsichtbare, auf das Wort, auf nichts anderes. So heißt es von Mose, dass er auf Gott, dass er mit Gott rechnete, dass er an ihn glaubte, als sähe er ihn, aber er sah ihn nicht, ja. Zunächst einmal geht's immer nach dieser Weise, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Das Schauen kommt immer danach. Ja, das war also das Äußere, worauf sie ihr Vertrauen setzten. Und das andere war ihre Selbstgerechtigkeit. Das ist alle Zeit das größte Problem für die meisten im Volk Israel gewesen. Jahrhunderte der Erziehung durch das Gesetz und die Propheten konnten nur wenige von ihrer Sündhaftigkeit überzeugen. Nur wenige gingen in den Fußstapfen Abrahams den Weg des Glaubens. Abraham, der sich allein verließ auf Gottes Verheißungswort und nicht auf eigene Vorzüge. Da war nichts mehr bei Abraham, keine Möglichkeit mehr. Ja? Sein Leib war, so erfahren wir, erstorben. Römer Kapitel 4, er setzte sein Vertrauen auf das Verheißungswort, das Gott ihm gegeben hatte. Das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und nur wenige in Israel gingen in diesen Fußstapfen Abrahams, bis in unsere Zeit hinein, sodass der Herr Jesus damals schon sagen musste zu den vielen, besonders zu der jüdischen Obrigkeit, euer Vater ist nicht Gott, sondern euer Vater ist der Teufel. Überlegen wir einmal, was das bedeutet. Euer Vater ist der Teufel. Kein Wunder, dass sie ihm nach dem Leben trachten. Es sind immer nur wenige gewesen, die in den Fußstapfen des Glaubens gingen wie Abraham. Nicht nur aus den Geboten, aus dem Gesetz. Wir denken speziell jetzt einmal an die 10 Gebote, die Gott durch Mose dem Volk gegeben hatte. Nicht nur aus den Geboten, sondern auch aus dem Opferkult, gehört ja auch zum Gesetz, der ihnen doch ständig ihre Bedürftigkeit vor Augen hielt, machten sie eine verdienstliche Leistung. Sie hatten nicht begriffen, worum es eigentlich ging in diesem Opferkult. Ihnen deutlich zu machen, welch große Sünder sie waren und dass sie allein lebten von dem stellvertretenden Opfer. Damals eines Tieres in der Vorschattung auf das eine Opfer Christi. Sie sollten also ständig ihre Bedürftigkeit erkennen, als Sünder, die nichts zu bringen hatten. Nur ein böses, sündiges Herz, nichts anderes. Alles andere musste von Gott herkommen. Es sollte ihnen der Opferkult deutlich machen. Sie machten eine verdienstliche Leistung daraus. Wir opfern dir Tiere und du musst jetzt dementsprechend handeln. Das ist typisch für jede Art von Gesetzesreligion. Werden wir belohnt für unsere Verdienste. Sie machten aus allem eine verdienstliche Leistung. So ganz unbekannt ist uns das ja nicht aus unserem eigenen Glaubensleben. Als solche, die wir wissen, dass wir allein durch aus Gnaden gerettet werden und nicht durch Verdienst der Werke. Ja? Wie leicht setzt man sein Vertrauen auf sich selbst, auf seine Gebete, dass man so treu die Gottesdienste besucht und dergleichen. Ja? So treu seine stille Zeit macht, so treu auch Zeugnis gibt vom Herrn Jesus und so weiter, sich danach ausstreckt, gehorsam zu sein. Wie tief sitzt diese Art der Eigengerechtigkeit, der Selbstgerechtigkeit in dir und in mir drin? So dass Paulus den Galatern schreiben musste, wie schnell habt ihr euch entfernt vom Gnadenevangelium. Wer hat euch bezaubert? Ja, das ist diese bezaubernde Art, die wir in uns haben, aus allem eine fromme Leistung zu machen. Und so war es auch damals. Als Johannes sie aufrief zur Buße Und die Taufe des Johannes war eine Bußtaufe. In ihr bekannte man, wir sind nicht besser als die Heiden draußen. Da kamen wohl die Zöllner und Sünder, aber die Pharisäer standen von Ferne, ja, so heißt es. Sie waren keine Sünder, sie waren nicht so schlimm wie die Heiden. Sie verachteten, so schreibt Lukas, sie verachteten, was Gott ihnen zugedacht hatte und ließen sich nicht von Johannes taufen. Sie hielten sich selbst für gerecht und brauchten keine Gnade, keine Vergebung. Welch eine Anmaßung. Welch eine Anmaßung. Und diese Verkehrtheit führte zu einer erschreckenden Herzenskälte. Selbstgerechtigkeit führt immer zur Herzenskälte. Denken an den zweiten Sohn im Gleichnis. Lukas Kapitel 15 von den verlorenen Söhnen, ja. Sie waren beide verloren. Diese Herzenskälte, ne. Er sagt zum Vater, spricht er nicht zum Vater von seinem Bruder, sondern von deinem Sohn. Er distanziert sich von seinem jüngeren Bruder. Ja, das ist die Herzenskälte der Selbstgerechten, der Eigengerechtigkeit. Mein Wort, so sagt der Herr Jesus zu ihnen, findet bei euch keinen Raum. Und ihr Lieben, wenn die Eigengerechtigkeit in unserem Herzen regiert und unser Vertrauen mehr dem eigenen Gehorsam als dem stellvertretenden Gehorsam Christi und seinem Wort gilt, dann ist kein Raum oder nur wenig Raum in unseren Herzen für Jesus und seine Gnade für Sünder. Und dann ist auch kein Gebetsgeist da. Denn der Geist der Gnade und der Geist des Gebetes gehen Hand in Hand miteinander. Es ist derselbe Geist. Wo wird das deutlich? Zacharja, im Propheten Zacharja, wenn Gott einmal den Geist der Gnade und des Gebetes ausgießen wird über sein Volk Israel. Ja? Den Geist der Gnade und den Geist des Gebetes. Wenn du keinen Drang hast zum Beten, wenn du nicht diesen ständigen Gebetsumgang hast mit dem Herrn, nicht als eine fromme Leistung, sondern als ein inneres geistliches Bedürfnis, als das Herzensbedürfnis, dann ist das darauf zurückzuführen, dass die Gnade Gottes in Christus nicht groß ist. Da ist die Eigengerechtigkeit. Da ist das große Problem. Daran kann man es erkennen, ja. Daran kann man es erkennen, ob der Geist der Gnade dich erfüllt. Ob auch dieser Drang da ist, alles mit dem Herrn zu besprechen, ständig sein Herz vor ihm auszuschütten, ständig im Umgang, im Gebetsumgang mit ihm zu leben. Das ist das Entscheidende, was an Frucht von der Gnade her gewirkt wird. Der Geist des Gebetes. Und dann geht es uns auch mehr um göttliche Hilfe als Gegenleistung für unsere Frömmigkeitsübungen als um Gott selbst. Ich meine, Pastor Busch, der erzählte eine interessante Geschichte von Kindern. Die freuten sich immer so sehr auf den Besuch ihres Onkels. Der brachte nämlich schöne Geschenke mit. Ja, warum freuten sie sich denn so sehr, wenn der Onkel kam? Freuten sie sich über den Onkel oder freuten sie sich nicht vielmehr über die Geschenke, die sie von dem Onkel bekamen? Ja? Wie steht das bei uns, ihr Lieben? Freuen wir uns über den Herrn der Herrlichkeit, über das Kind dort, oder freuen wir uns mehr über all das, was wir an Hilfe von Gott bekommen? Ja? Oftmals zeigt sich das übrigens in unserem Gebetsleben. Ne? Wie viel Raum haben die Bitten um Hilfe im Blick auf zeitliche Nöte und Probleme? Und wie wenig Raum hat die Anbetung für das, was Gott in Christus Jesus ist? Die Gemeinschaft mit ihm. Wenig Raum. Gebet heißt, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Mit ihm. Nun, wenn die Selbstgerechtigkeit unserer Herzen mehr erfüllt als alles andere, als der Geist der Gnade, dann geht es uns mehr um die Gaben als um den Geber. Und so mahnt der Lloyd Jones, suche nicht eine Erfahrung, sondern trachte danach, ihn kennenzulernen. Es geht um die Gemeinschaft mit ihm. Nach dir, Herr, verlangt mich, sagt der Psalmist, Psalm 25. Und hören wir uns das einmal an. Ich hoffe, dass der Geist Gottes, und ich rechne im Glauben damit, dass der Geist Gottes uns heute Morgen am ersten Weihnachtstag ein wenig in sein Licht hineinstellt, vor sein Angesicht, dass wir erkennen, wie es um unseren Herzenszustand bestellt ist. Da heißt es im Psalm 42, wie der Hirsch schlechzt nach frischem Wasser. Gibt es einen stärkeren Ausdruck als diesen? Lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nicht nach den Gaben Gottes, nach Gott selbst, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Er ist es doch, um den es geht. Ihr Lieben, wenn Raum sein soll in unseren Herzen für den Sünderheiland, dann brauchen wir ganz neu eine tiefe Überzeugung von der Verkehrtheit unserer selbstgerechten Art. Und wie dankbar sind wir dann dafür, dass Jesus uns am Kreuz gerade von dieser Art erlöst hat. Das Evangelium, ja. Ich sage es ja immer wieder in den Predigten. Nicht nur von einzelnen Sünden hat der Herr Jesus uns erlöst, sondern von dieser verkehrten Art, die wir in uns tragen. Und da spielt die Selbstgerechtigkeit, die Eigengerechtigkeit eine ganz, ganz große und entscheidende Rolle. Und davon hat der Herr Jesus uns am Kreuz erlöst. Jetzt haben wir sein Leben, ja? Und dieses Leben, das liebt den Vater um seiner selbst willen. Darum geht es doch vom Evangelium her. Und dann finden wir ganz neu, wenn das geschieht, dass wir in diesen inneren Zerbruch hineinkommen, den wir ja grundsätzlich vollkommen in Christus schon haben, ja? Jeder Zerbruch ist unvollkommen bei uns, aber es ist gut, wenn der Geist Gottes uns da tiefer hineinführt, dann ist Christus alles, was Gott gefällt. Dann ist er uns köstlicher als alles andere in dieser Welt. Dann ist Raum da für Jesus. Auf diese Weise wird Christus in unseren Herzen, wie Petrus es nennt, geheiligt. 1. Petrus 3. Und dann ist nicht nur Raum für Jesus, sondern dann ist auch Raum für andere da in unserem Herzen. Je mehr unser Geist von der eigenen Gerechtigkeit dominiert wird, desto weniger Raum haben wir auch für andere. Von den Pharisäern heißt es, sie verachteten die anderen. Hielten sich selbst für fromm und verachteten die anderen. Paulus muss den Korinthern, bei dem sich offensichtlich dieser Geist der Selbstgerechtigkeit eingeschlichen hatte, Folgendes schreiben. Wir lesen das im 2. Korintherbrief, Kapitel 6. O ihr Korinther, unser Mund hat sich euch gegenüber aufgetan, unser Herz ist weit geworden, sagt Paulus. Stellen wir uns das einmal vor, den Korinthern gegenüber, die ihm so viel Not bereiteten. Unser Herz ist weit geworden euch gegenüber. Eng ist nicht der Raum, den ihr in uns habt, eng aber ist es in euren Herzen. Eng aber ist es in euren Herzen. Ich rede mit euch als mit meinen Kindern. Stellt euch doch zu mir auch so und macht auch ihr euer Herz weit. Gemeinschaft der Gläubigen ist nur möglich auf dem Boden des Kreuzes. Da kommst du als Sünder und da komme ich als Sünder, der nichts zu bringen hat. Gar nichts zu bringen hat. Und dann treffen wir uns bei unserem Herrn Jesus Christus am Kreuz, im Viehstall zu Bethlehem. Gemeinschaft der Gläubigen auf der Grundlage dessen, dass wir nichts haben in uns selbst, dass Christus alles ist. Da haben wir eine wunderbare Gemeinschaft untereinander, nicht gegründet auf Sympathie und Antipathie und dass man sich besonders gut mit denen versteht, wo dasselbe Level vorhanden ist. Ja, und zu den anderen neigt man sich vielleicht herab, ein bisschen großzügiger Barmherzigkeit, ne? Ja, so kann das sein. Irret euch nicht, sagt das Wort Gottes. Gott lässt sich nicht spotten. Er sieht unsere Herzen. Er weiß, wie es um uns bestellt ist. Wir mögen uns selbst betrügen, wir mögen auch andere betrügen, aber Gott lässt sich nicht betrügen. Weder von dir noch von mir. Dann sind wir, wenn wir so unterm Kreuz sind, oder sagen wir am Kreuz mit Christus, dann sind wir gerne zusammen mit Maria und Josef und den Hirten im Viehstall zu Bethlehem mit dem kostbaren Schatz dort im Futtertrog. Dann haben wir weiten Raum in unseren Herzen für den Herrn der Herrlichkeit und auch füreinander. Sie legten ihn in eine Krippe, in diesen Futtertrog. Eine frohe Botschaft? Ja, eine frohe Botschaft zu Weihnachten. Eine wunderbare Botschaft vom Viehstall. Warum? Weil hinter der Krippe bereits das Kreuz zu sehen ist, durch das Jesus uns weiten Raum geschaffen hat. Und dann werden wir einmal Gottes Thronsaal betreten, ihr Lieben, und ewige Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn haben, weil Jesus an unserer Stelle in einem Viehstall zur Welt kam. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Ach, Herr Jesus, das, was uns zunächst einmal ganz neu auch in dein Licht hineinstellt, das, was dich hindert daran, in unserem Herzen die erste und überragende Stellung inne zu haben, was ist zunächst einmal eine Botschaft, die uns überführt von unserem Sünderdasein. Aber es ist auch eine herrliche Botschaft. Die Botschaft vom Viehstall, dass du dort geboren worden bist, das ist unser Heil. Da schaffst du uns großen Raum für dich selbst, für andere, durch das, was du dann am Kreuz für uns vollbracht hast. Steht das Kreuz schon hinter der Krippe? Und wir preisen dich auch an diesem Weihnachtstag für deine wunderbare Gnade. Amen.